Etappe 1. Von Hörschel bis zur hohen Sonne.
Hörschel ist mehr als 1000 Jahre alt und der älteste direkt am Rennsteig gelegene Ort. Bis zum Zweiten Weltkrieg war es eines der schönsten Fachwerkdörfer Thüringens. 1945 wurde Hörschel fast völlig zerstört. Gegenüber der Kirche, dem Herzstück des Ortes, findet der Wanderer die Gaststätte Tor zum Rennsteig. Über ihren Hof gelangt man zum Ufer der Werra. Einer alten Tradition folgend, nimmt ein Rennsteigwanderer einen Kiesel aus dem Fluss, den er die nächsten Tage bei sich trägt und am Ende der Wanderung in Blankenstein in die Saale taucht. Das Rennsteigwanderhaus an der Straßenecke zum Rennsteig lädt ein, die letzten Fragen zur bevorstehenden Strecke zu stellen. Auch ein erfahrener Rennsteigwanderer wird einen Moment an diesem Ort verweilen, wo einst das Gasthaus zur Krone stand. Hier pflegten die Renner, wie Wanderer des Rennsteigs genannt werden, sich bei Vater Gonnermann zu stärken. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Vater Gonnermann auf diese Weise die Rennergenerationen kommen und gehen sehen. Zum Auftakt der traditionellen Pfingstrunst, der alljährlichen Pfingstwanderung über den Rennsteig, ließen sich die Jungrenner immer gern ein Stück von ihm begleiten. Heute wünscht ein Holzschild Gut Runst, bevor der Weg endgültig die Ortsstraße verlässt und die Reise beginnt. Der erste Tag führt den Wanderer fast stetig bergauf. Durch schattigen Laubmischwald geht es zum ersten Ausblick. Einer weitreichenden Sicht auf die reliefartig gestaffelten Randberge des Werratals, dann weiter zum großen Eichelberg. Dort, in 310 Metern Höhe, bietet der Berg die Sicht auf ein besonders geschichtsträchtiges Gemäuer, die Wartburg. Der Legende nach wurde die Wartburg im Jahr 1067 von Graf Ludwig dem Springer gegründet. Erstmalig erwähnt findet sie sich 1080 in einem Buch, das der Bischof von Merseburg über den Sachsenkrieg verfasste. In der Folgezeit war es dem Thüringer Grafengeschlecht durch politische Schachzüge, Landraub und geschickte Heiratspolitik gelungen, seinen Einfluss im mitteldeutschen Raum zu vergrößern. Mitte des 12. Jahrhunderts wurde das Hauptgebäude errichtet. Damals einzigartig in seiner Art, gilt es heute als besterhaltener romanischer Profanbau nördlich der Alpen. Nach einem verheerenden Brand Anfang des 14. Jahrhunderts bereicherte man ihn um eine Kapelle. Ende des 19. Jahrhunderts ließ die großherzogliche Familie die Burg zu einem romantischen Wohnsitz ausbauen. Die Wartburg bot in ihrer langen Geschichte nicht selten eine Herberge für historisch bedeutsame Persönlichkeiten. In den Jahren 1211 bis 1228 lebte hier die heilige Elisabeth. Vor ihrer Vermählung mit dem Landgrafen Ludwig IV. Und auch nach seinem Tod verbrachte sie ihr Leben in Askese nach den Idealen von Franz von Assisi. Sie starb mit 24 und wurde schon 4 Jahre später von Papst Gregor dem IX. Heilig gesprochen. 1521 versteckte sich Martin Luther in der Vogtei der Wartburg, heute Lutherstube genannt. In nur 10 Wochen seiner Schutzhaft übersetzte er hier das Neue Testament ins Deutsche. Ende des 18. Jahrhunderts verbrachte Johann Wolfgang von Goethe mehrere Wochen auf der Wartburg. Dank seiner hier angefertigten Zeichnungen wissen wir von Bauten, die heute nicht mehr bestehen. Am 18. Oktober 1877 versammelten sich hunderte Studenten anlässlich des 300. Jubiläums der Reformation und des Jahrestages der Leipziger Völkerschlacht gegen napoleonische Fremdherrschaft zum Wartburgfest. Es sollte die erste bürgerlich-demokratische Versammlung in Deutschland werden. Doch erst die Revolution von 1918 und die Ausrufung der Republik zwangen schließlich die deutschen Fürsten abzudanken. Um die Burg zu erhalten, wurde die Wartburg-Stiftung gegründet. Im Dezember 1999 nahm die UNESCO die Burg in die Welterbeliste auf. Verspielt schlängelt sich der Wanderpfad nun in unstetem Auf und Ab durch den Wald, vorbei an der 100-jährigen Nachfolgerin der Gerichtskiefer, dann hinauf zur Hohenrot, einer vor langer Zeit gerodeten Wiese. Gedenkschilder pflastern den Wegesrand. Hinter Siebertswiese und Hirschkopf nähern sich die Schritte zwei rot-weißen Metallpfosten. Dort verlief der Zaun des 5 Kilometer breiten Sperrgebietes an der innerdeutschen Grenze. Hinter Lerchenkuppe und Kuhlenkopf blicken wir auf den Weiler rund um das einstige Hofgut Klausberg. Hier befindet sich heute eine Haflingerzucht. Nach dem Ortsausgang wird schon bald der Fachaer Stein sichtbar. Der Obelisk markiert einen der bedeutendsten Passübergänge des Thüringer Waldes. 1813 passierte Napoleon diese Stelle auf seinem Rückzug von der Völkerschlacht bei Leipzig. Rechts des Steines sprudelt die Quelle Bettelborn. Ihr Name lässt sich auf die Zeiten durchreisender Kaufleute zurückführen und erinnert an die alte Handelsstraße von Leipzig nach Frankfurt über Eisenach. Eisenach. Die Geburtsstadt von Johann Sebastian Bach wurde 1180 erstmals urkundlich erwähnt. Seit Gründung einer Fahrzeugfabrik im Jahre 1896 stützt sich die Stadt auf den Autobau als wichtigsten Erwerbsfaktor. Zunächst als Produktionsstätte von BMW, später für den volkseigenen Betrieb Wartburg, dann für Opel. Ende des 15. Jahrhunderts ging Martin Luther in Eisenach zur Schule. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei hatte hier ihre Geburtsstätte. Die Anhänger der 1869 von August Bebel und Wilhelm Liebknecht gegründeten Partei wurden dementsprechend die Eisenacher genannt. Weiter geht es in wechselndem Auf und Ab über Ruppertskopf und Tunnelkopf. Durch das Laubdach sieht man tief unten die Gleise der Werrabahn. Sie durchquert das Gebirge schon seit 1858. Rasten kann der Wandernde an der Albert-Hoffmann-Linde. Den Baum pflanzte der Forstarbeiter Albert Hoffmann, als er in Ruhestand ging. Vor der nächsten Kuppe kreuzt der Rennsteig den Pumpelsweg. Der Sage nach springt einem der Kobold Pumpels in den Nacken und verteilt Ohrfeigen, wenn man sich daneben benimmt. Hier sollte man sich also zweimal überlegen, ob man Abfall achtlos liegen lässt. Für den Rennsteigwanderer ohnehin ein Tabu. Von einem ungewöhnlichen Jagdunfall kündet ein Sühnestein auf dem nächsten Gipfel, die sogenannte Wilde Sau. 1483 wurde Balthasar Rodecher vom Pfeil eines Jagdkollegen getroffen, als ihn eine Wildsau durch den Wald trug. Der Unglücksschütze musste zur Sühne den Stein und ein Kreuz setzen. Schon hinter der nächsten Kuppe, an der Schutzhütte Krumme Kare, stößt man auf den nächsten Gedenkstein. Er erinnert nicht an wild gewordene Säue, sondern wartet mit Fakten zum Rennsteig auf. Jahreszahlen markieren die Geschichte des Wanderweges von seiner ersten urkundlichen Erwähnung bis zum Ende der deutschen Teilung. Von der Schutzhütte Krumme Kare dauert es knapp eine Stunde bis zum ersten großen Ziel, dem Schloss Hohe Sonne, oder besser dem, was davon übrig geblieben ist. Der Weg führt angenehm leicht über die Luderheide. Als Luder bezeichnet der Förster verwestes Wild. Auf der Anhöhe zeugt eine Ruine vom ehemaligen Schloss mit der goldenen Sonne. Es diente einst Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar-Eisenach als Jagdsitz. Von hier aus blicken Wandersmann und Wandersfrau noch einmal verträumt Richtung Wartburg. Bezaubert von dieser Perspektive war schon Goethe. Er notierte in sein Tagebuch:
Ros und Lilie morgentaulich blüht im Garten meiner Nähe. Hinten an, bebuscht und traulich, schlägt der Felsen in die Höhe. Und mit hohem Wald umzogen und mit Ritterschloss gekrönet, lenkt sich hin des Gipfels Bogen, bis er sich dem Tal versöhnet.